So, wir wollen heute die letzte Predigt in unserer Reihe Entgiften predigen. Und dazu habe ich heute einen kleinen Videoclip mitgebracht als Einleitung. Was hat das mit der Predigt zu tun? Vielleicht erkennst du dich selber auf diesem kleinen Rad und merkst, dass du gebunden bist. Und heute geht es um das Thema Beleidigung oder gekränkt sein. Als ich dann damals gearbeitet habe in Südafrika, habe ich ein Seminar besucht und mein Chef, der war ein IT-Spezialist, der hat uns ein Seminar beigebracht und es waren dann später so 15 von uns und wir mussten dann jeweils einen Vortrag machen über das, was wir bei dem Seminar gelernt haben. Und als ich meinen Vortrag beendet hatte, dann hat er das auseinandergenommen vor meinen Kollegen. Es war wirklich ein ganz schlimmer Moment für mich in meinem Berufsleben. Der Vortrag, als ich das erfahren hatte, war nicht so richtig top. Das stimmte, aber er hat in einer Art das runtergemacht. Und das hat mich total beleidigt. Und ich habe jetzt sehr klar in Erinnerung, dass jedes Mal, als ich in die Firma gegangen bin, habe ich versucht, ihn nicht zu treffen. Weil ich habe gemerkt, in meinem Herzen ist einfach eine Bitterkeit da. Ich wurde von dem, was er gemacht hat, gekränkt. Habe immer gehofft, dass ich dem irgendwie dann jetzt aus dem Wege gehen konnte. Später, als wir Gemeinde geleitet haben, haben wir in einem Ort ungefähr 30 Kilometer von Johannesburg entfernt eine Gemeinde gegründet. Und es kam zu unserer Gemeinde eine ganze Reihe von Leuten und einige Leute, die mit uns gegangen sind, die die neue Gemeinde gegründet haben, im Kernteam waren, waren hier sehr gute Freunde von uns. Und ein besonderes Ehepaar war dabei. Und nachdem wir die Gemeinde gestartet haben, vielleicht, ich denke, es waren ja 4 oder 5 Monate später, da kam dieses Ehepaar zu uns und sie haben dann eine Menge Dinge uns gesagt, so einfach in einer schlimmen Art und Weise, so eine Kritik losgelassen und das hat schon sehr verletzt. Und dann haben sie dann gesagt, in dem Moment, wir verlassen die Gemeinde. Und wir gehen ja zurück zu der Gemeinde, wo wir hergekommen sind. Und sie waren eine große Stütze für uns zu dem Zeitpunkt. Was dann noch schlimmer war, war, dass sie in der Gemeinde, in der großen Gemeinde, wo wir hergekommen sind, schlecht über uns geredet haben, viele Unwahrheiten gesagt haben. Und wir standen da, so 30 Kilometer entfernt in einer komplett anderen Gruppe und mussten dann entscheiden, was tun wir. Und die Entscheidung war, entweder wir bleiben beleidigt, entweder wir sind gekränkt und wir lassen das zu einer Groll oder zu ein Problem in unserem Leben werden, oder, weil wir nichts anderes können, oder wir müssen es auf unsere Seite abhaken und sagen, wir vergeben ihnen und wir machen einfach weiter. Wir hätten so in die Falle getappt, so wie ihr jetzt gerade gesehen habt, das wäre möglich gewesen. Aber mit Gottes Gnade, mit Gottes Weisheit, mit dem Gewissen oder mit dem Wissen, wenn wir das tun, dann werden wir für eine ganze Weile unser ganzen Dienst irgendwie belasten, haben wir entscheiden müssen, wir vergeben, wir machen weiter. Und ich frage euch heute, was hast du in deinem Leben erlebt, wo du vielleicht unfair behandelt wurdest? Oder vielleicht war es dann doch nicht so unfair, aber du hast es aufgenommen als unfair. Aus deiner Sicht ja war es unfair. Unfaire Behandlung. Du hast einfach das angenommen, du wurdest dann in dieser Stelle jetzt beleidigt und du konntest dann nicht mehr frei gehen. Bist du der Meinung, dass du vielleicht jetzt bei einer Auswahl rausgelassen wurdest. Im Sport ist das, passiert das oft. Ich denke immer, dass es ja eine schlimme Art ist, ja in Sportunterricht, dass man einfach sagt, okay, so macht zwei Teams, lass einfach, wir machen zwei Kapitäne und sie wählen einfach die Leute aus und zum Schluss stehst du da und bist der Letzte für die Mannschaft. Das ist ja, das macht keinen Spaß. Rausgelassen zu werden, immer dann rausgelassen zu werden, ist immer eine Prüfung für dein Herz. Egal wann und wo das stattfindet. Vielleicht ist das dir passiert hier in der Gemeinde, wo du gedacht hattest, ich kriege die Aufgabe und jemand anders hat die Aufgabe bekommen. Jemand anders wurde eingesetzt und du denkst, ich hätte eigentlich dafür eingesetzt werden müssen. Oder vielleicht gibt es eine Bemerkung von jemandem und du hast es ja total missverstanden oder doch verstanden. Und das geht um deine Fähigkeit, das geht einfach um dein Aussehen, das geht um deine Leistung. Vielleicht ist es etwas, was aus deiner Familie direkt kommt. So sind manche Leute mit großen Gaben, die irgendwie gehemmt sind, so wirklich dann im Gefängnis sind. Ja, weil die Eltern was gesagt haben oder die Brüder oder die Schwester oder die Geschwister einfach bevorzugt waren in der Entscheidung, wer soll es machen? Wer hat die Gabe dazu? Und dann sitzen wir da und wir leben unser ganzes Leben so und der Herr möchte das nicht. Er möchte einfach, dass in deinem Herzen du diesen Entgiftungsprozess durchmachst. Weil nämlich seine Antwort und das, was er will für dich, ist, dass du in die Freiheit kommst. Wenn er Jesus ist gekommen, damit wir frei sind. Er ist gekommen, damit wir freigesetzt werden. Und es kommt immer wieder im Leben, dass der Köder einfach für uns gesetzt wird. So, hier habt ihr ein kleines Bild davon gehabt. Der Köder ist da. Und diese kleine Maus kann es einfach nicht widerstehen und geht drauf und damit kommt er ins Gefängnis. Und das ist, was passiert, wenn wir in unser Herzen beleidigt sind und wirklich nicht drüber hinwegkommen können. Wir sitzen da und wir können nichts mehr. Und die Bibel beschreibt genau dieses Gefängnis. Und ich möchte eine Bibelstelle euch zeigen. Und das kommt aus Sprüche Kapitel 18, Vers 19. Sich mit einem gekränkten Bruder zu versöhnen, ist schwieriger, als eine starke, befestigte Stadt einzunehmen. Bist du der Bruder, der im Gefängnis sitzt? Bist du der Bruder in der Stadt? Es ist nämlich ja, es gibt ja viele Menschen, die sich viel bemühen, dass der andere jetzt freikommt. Aber diese Bibelstelle spricht nicht derjenige, der sich bemüht. Es spricht einfach den an, der im Gefängnis sitzt. Eine befestigte Stadt mit einer ganzen Mauer ringsrum. So sieht's in deinem Herzen aus, wenn du heute hier sitzt und du sagst, ich bin beleidigt, ich bin gekränkt und ich bleib einfach so. So kannst du nicht erfolgreich, so kannst du nicht ein Leben im Einfluss, im Überfluss haben. Und die Bibel nennt diese Beleidigung, diese Gekränktsein, es bedeutet für uns, dass wir in unserer Ehre verletzt sind. Ja, hier kommt eine kleine Definition für euch. Was bedeutet das? In unser beleidigt oder gekränkt sein heißt, in deine Ehre verletzt. Und alle diese Dinge, die ich erwähnt habe, sie können dazu führen, dass in deine Ehre du verletzt bist. Und wie geht es dann mit dir weiter? Heute dich entgiften lassen. Ich möchte euch an dieser Stelle sagen, dass Jesus der Weg für uns ist. Und ich weiß, dass ich ja vielleicht zu 90% hier Christen da rede, aber es gibt unter uns dann einige Leute, die keine Christen sind. Ich möchte euch sagen, du kannst alles Mögliche versuchen mit deinen humanistischen Ideen. Du kannst einfach aus deiner eigenen Kraft viele Dinge versuchen zu tun. Aber ich möchte dir sagen, dass der Weg zur Freiheit in Jesus Christus besteht, weil er derjenige ist, der für deine Sünden gestorben ist. Und er ist auferstanden, damit du frei gehst. Er hat einfach deine Sünde auf sich genommen. Und wenn du es annehmen kannst und seine Gnade annehmen kannst, dann wirst du in der Lage sein, um auch dann andere Menschen freizugeben in einer Art und Weise, die sonst nicht möglich ist. Und das ist wirklich die Lösung für dein Leben. Ohne Jesus geht es gar nicht weiter in Bezug auf dieses Thema. So Römer 14, Vers 12, die nächste Bibelstelle, da steht, also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben, hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen, achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen. Wenn du jetzt das griechische Wort an dieser Stelle anschaust hier, dann steht da, dass wir unserem Bruder kein, so in Griechisch, Skandalon werden. Das heißt, dass wir jetzt für unseren Bruder dann nicht ja, die Falle werden, jetzt, wo er dann jetzt reintappt und wirklich dann gebunden wird. So, das ist ja, was Paulus hier an dieser Stelle schreibt. Und es ist nämlich so, dass wir nicht wollen, dass wir für jemand anders ein Skandalon werden. Das ist gefährlich für unsere Nachbar, das ist gefährlich für die andere, mit denen wir in Beziehung sind. Manchmal wissen wir gar nicht, ja, dass es passiert ist. Und wir wollen jetzt keine Falle für unseren Mitmenschen sein, besonders nicht in der Gemeinde. Die Sache ist, dass es oft so vorkommt, dass die anderen Menschen gar nicht wissen, dass wir die Beleidigung in Herzen tragen. Ich meine, meine Frau hat, mein Chef damals, hat sie gar nicht gekannt. Aber in ihrem Herzen war das auch so, ich will ihn auch nicht begegnen. Er hat es jetzt einfach übernommen. Weil er hat mich beleidigt, so sie sieht sich als Verteidigerin an meiner Seite, damit ist eine Beleidigung an sie übertragen gewesen. Und das passiert sehr oft. Jemand beleidigt deine Kinder, du bist auch dann böse in deinem Herzen und sagst, so wenn ich ihn sehe oder so, ich werde ihm einfach dann eins geben. Ja? So, im Herzen sagst du das, ja, in Tat sagst du nichts, ja, oder machst nichts. Aber im Herzen ja, reagierst du in einer Art und Weise, weil du übernimmst das. Und hier steht, so lass das zu keinem Falle werden. Die Menschen legen sich gegenseitig also Hindernisse auf dem Weg in ihrem Verhalten. Manche sind einfach zu erkennen und einige sind nicht einfach zu erkennen, aber sie werden kommen. Und der Mensch, und das ist ja ein entscheidender Punkt für uns, wir haben immer die Wahl, was wir da machen. So werden wir einfach dann rumrennen und versuchen dann an den Köder jetzt ein bisschen zu beißen und dann denken, dass wir dann wegkommen. Oder wir können dann schon im Voraus sagen, ich entscheide mich für einen anderen Weg. Und der andere Weg ist der Weg, der uns frei macht. Wir haben gemerkt damals mit diesem Ehepaar, jetzt ist einfach eine Falle da. Entweder wir tappen da rein und wir haben Probleme mit unseren Herzen oder wir müssen wirklich damit zu Gott gehen und frei bleiben. Wir haben uns für die zweite Option gewählt. Aber das war eine bewusste Entscheidung in meinem Herzen. Ich werde in meinem Herzen jetzt keine Beleidigung tragen und mitnehmen. Und Jesus ist auch einer, der gewusst hatte, hier kommt einfach eine Falle. Ich muss dann aufpassen, dass ich nicht da reintappe. Und wir lesen ja in der nächsten Bibelstelle Folgendes. Jesus drehte sich zu Petrus und sagte, das ist ja eure Stelle, aber ich lese dann die paar Bibelverse davor. In Vers 21 geht es los. Von da an sprach Jesus ganz offen in seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er wurde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan, du wirst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Und da kommt auch wieder mal dieses Wort vor Und Jesus hat einfach in dieser Aussage von dem Petrus, hat er gemerkt, so wenn ich dann in diesen Weg gehe, weil es einfach sehr, sehr lockend ist, dann heißt, würde das bedeuten, ich muss nicht zum Kreuz gehen, ich muss nicht von meinem Vater dann so eine Weile alleine gelassen werden, ich muss nicht dieses Tod dann leben. Und das war schon lockend für ihn. Aber in dem Moment hat er gemerkt, nein, es geht nicht. Ich muss den besseren, ich muss den höheren Weg auswählen, weil das ist Gottes Wille für mein Leben. Und er sieht die Falle sofort. Und wir können ja durch die ganze Bibel gehen und es gibt ja sehr viele Beispiele von Menschen, die in die Falle getappt sind. Und da gibt es dann die ein oder zwei Beispiele oder einige Beispiele von Menschen, die da nicht reingefallen sind, wo man sagt, wow, tolle Lebensgeschichte. So Kain zum Beispiel. Kain. Ja, in die Falle getappt. So Abel opferte ein Lamm und Kain ein Teil der Ernte. Und das Opfer von Abel wurde angenommen und das von dem Kain abgelehnt. Und hat er gesagt, alles klar, kein Problem. Nein, ganz im Gegenteil, er hat sich kränken lassen, er hat sich beleidigt gefühlt von Gott und natürlich hat er das dann ausgetragen auf seinen Bruder und hat ihn dann getötet. Und was passierte? Boden verflucht und für seine ganze Nachkommenschaft. David ist in die Falle getappt. Und nicht ja, was ihr denkt, David hat versucht, die Bundeslade zurückzubringen. Er brachte die Bundeslade zurück, er hat gesagt, hey, ich mache was Großartiges für Gott, ich will einfach die Bundeslade zurückbringen. Und auf dem Weg stolperten dann die Rinder, die Bundeslade getragen haben. Und weil der Usa so die Bundeslade angerührt hatte, ist er gestorben an dieser Stelle. Und David war nicht glücklich, dass das passiert ist. Ganz im Gegenteil, in der Bibel steht, David war empört. Das ist ein starkes Wort. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Im Grunde genommen hat er gesagt, Herr, ich tue was für dich und schau das, was mit dem Mitarbeiter passiert ist. Wie kann das sein? Ich dachte, ich arbeite für dich und schau einfach das, was du gemacht hast. Und ist die Bundeslade ist doch deine Bundeslade. Und dann hat er sich zurückgezogen, die Bibel sagt 3 Monate lang, und hat gemerkt, dass es doch anders sein sollte mit der Bundeslade, als wie er das gemacht hat. Es sollte eigentlich von den Leviten jetzt getragen werden und nicht auf irgendwelche Rinder. Hat er gemerkt, ich habe hier einen Fehler gemacht. Aber in die Falle ist er auf eine Weile schon getappt. Johannes der Täufer. Der ist auch in die Falle getappt. So in Matthäus 11 lesen wir, dass der Herod den Johannes ins Gefängnis gebracht hat. Und er dachte, ich bin ja der große Verkündiger gewesen. Ich bin derjenige, der gesagt hat, hier kommt das Lamm Gottes. Ich habe jetzt Jesus getauft. Ich habe für ihn gearbeitet. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Wie soll er dann reagiert haben? Was hat er dann gemacht? Was hättest du gemacht an seiner Stelle? Er sitzt im Gefängnis und dann fragt er und stellt die Frage an Jesus, bist du derjenige oder sollen wir jemand anders erwarten? Er hat in seiner Meinung, ist er ganz gekippt. Bist du wirklich derjenige? Ich habe was gegen dich. Ich fühle mich heute jetzt beleidigt, weil ich für dich gearbeitet habe und jetzt im Gefängnis sitze. Sieht nicht gut aus bei mir. Und dann reagiert Jesus und gesagt, gesegnet ist der, der nicht gekränkt ist wegen mir. Und es gibt unter uns, ich bin sicher unter uns, gibt es auch Menschen, die hier sitzen. Du kommst nicht weit in deinem geistlichen Leben. Du kommst nicht weit in deinem Leben mit Gott, weil du mit Gott auch gekränkt bist. Weil du sagst, eigentlich Eigentlich sollte das Ergebnis was ganz anderes gewesen sein. Ich habe mich hingekniet, ich habe alles gemacht, ich habe mein Leben gegeben und schau, was daraus passiert ist. Oder aus meinem Dienst oder eine bestimmte Stelle. Ich habe was ganz anderes erwartet. Schau einfach, wie das Ergebnis ist. Und in deinem Herzen bist du beleidigt. Und du kommst nicht raus. Und ich verstehe das. Ja, weil in deinem Herzen ist eine befestigte Stadt. Und niemand kommt da rein. Und auch Gott nicht mittlerweile. Weil es so verhärtet ist. Und wenn du hier sitzt und du sagst, das bin ich. Das ist gut, weil du bist nämlich hier heute, weil Gott will, dass du diese Botschaft hörst. Weil diese Botschaft wird dich freisetzen, wenn du das annimmst. Wenn du nicht denkst, oh, das ist jetzt für meinen Nachbar, das ist für meine Frau, das ist für meinen Ehemann, schön, dass er das hört. Martha, auch in die Falle getappt. So, Lazarus ist krank. Dann stirbt er und als Jesus auf dem Weg war, dann sagt sie, Herr, wärst du schon 2 Tage hier gewesen, dann wäre er nicht gestorben. Warum bist du so spät gekommen? Vielleicht sagst du, Herr, warum bist du so spät gekommen? Du hast meine Not gesehen, warum bist du so spät gewesen? In die Falle getappt, alle, die nicht sein Wort annehmen wollen. Matthäus 15, da steht, da kamen die Jungen zu ihm und fragten ihm, weißt du, dass mit deinen Worten die Pharisäer gegen dich aufgebracht hast? Und was er gesagt hatte, ist ja, so, sie werden natürlich gekränkt sein wegen ihrer Tradition, weil sie wollen die Tradition festhalten und wenn mein Wort kommt, ich kann gekränkt werden. Ich meine, wer unter uns, sag mal ehrlich, wer unter uns ist nicht gekränkt, besonders die jungen Leute, wenn wir sagen, dass das Wort Gottes sagt, kein Sex vor der Ehe. Bist du im Herzen gekränkt? Und meine Freunde, alle meine Freunde machen das. Warum können wir auch nicht? So, Gott, du bist einfach übel in deiner Aussage. Du bist einfach übel in deiner Meinung, könntest du sagen. Und eine ganze Weile kannst du sagen, ja, ich will dieses Wort nicht hören. Oder was von den Leuten, die sagen, ja, hey, ich würde mir wünschen, dass ihr aufhört, einfach zu sagen, dass die Bibel lehrt, dass wir uns untertauchen lassen sollen, wenn es um die Taufe geht. Wir predigen das, weil wir, das ist, was das Wort Gottes sagt. Tut mir leid. Egal, was du aus deiner Tradition mitgenommen hast. Und es kann natürlich an dieser Stelle schwierig werden, weil du kannst in deinem Herzen beleidigt werden und sagen, ja, so, das habe ich dann die ganze Zeit gelehrt. Wenn ich das nicht mehr könnte oder so, das würde bedeuten, ich habe das 40 Jahre gemacht und jetzt ist es anders. Dann landest du in der Tappe. Du bist einfach in die Tappe gelandet oder in die Falle gelandet, ja? Bist du rein? Das ist gut, ja? Es gibt immer wieder neue Worte bei mir. Du musst dir dann ja merken. In der Falle gelandet, ja, bist reingetappt, in die Falle reingetappt. Und dann gibt es dann auch natürlich Gute. Ich meine, dann können wir auch von Jesus reden. Immer wieder wurden die Leute von ihm beleidigt. So, Jesus hat gesagt, ihr esst jetzt von meinem Leib und trinke mein Blut. Und dann sind einige weggegangen, weil sie nicht mehr konnten mit ihm. Ich hoffe, dass auch wenn wir sagen, okay, das ist, was wir glauben, das Wort Gottes sagt, dass du nicht sagst, okay, so, hey, ich bin hier weg. Viel lieber, dass du sagst, ich will einfach mich auseinandersetzen mit dem, was in Gottes Wort ist. Ich werde ihm fragen, was er sagt. Und auch wenn es hart ist, ich werde einfach dranbleiben und ich werde es in meinem Leben umsetzen. So, das ist die Haltung, die wir brauchen. Damit können wir dann jetzt mit allen möglichen Menschen arbeiten. Und dann gibt es zwei gute Beispiele, die ich gefunden habe. So, der Kaleb ist nicht in die Falle getappt. So, die Kundschafter, die zwei Kundschafter sind in das verheißene Land gegangen, ausgesandt. So, wenn du hier sitzt und du sagst, ich habe kein Bibelwissen, dann will ich dir sagen, so, vor Gottes Kinder in das verheißene Land reingegangen sind, hat der Mose die Kundschafter rausgesandt und gesagt, schau einfach in das Verheißland, wie sieht's aus. Da kommen zwei kommen 12 zurück und 10 bringen eine schlechte Nachricht. 2 bringen eine gute Nachricht. Wer ist derjenige, der zuerst redet? Wenn du eine Bibel liest, 4. Mose, der Kaleb hat zuerst gesagt, der Herr ist mit uns. Da hätte ich gedacht, wenn der Kaleb dann das Erste ist, und ich meine, die ganzen Menschen waren gegen eine Eroberung des verheißenen Landes. Sie waren alle aufgebracht. Und der Kaleb steht auf mit Mut und sagt, er ist der Erste, der redet. Ich meine, ich denke, das ist einfacher für den Josef gewesen, als Nächstes zu reden. Das ist immer einfacher für den Zweiten. Aber der Kaleb hat zuerst geredet und sagt, wenn der Herr mit uns ist. Und dann was kommt später? Ja, der Herr macht es klar, dass der Josef derjenige ist, der das Volk in das verheißene Land führen sollte. Aber er hat nicht erlaubt, dass sein Herz gekränkt wird. Er hat sein Herz bewahrt, die ganze Zeit sein Herz bewahrt. Und dann später waren sie in dem heißen Land und der Kaleb sagt, jetzt Josua, der hat mir versprochen damals, jetzt gib bitte mir meinen Teil vom verheißenen Land. Stark, ganz, ganz stark. Die ganze Zeit gedient, die ganze Zeit mit Josua geholfen. Und dann hat er gesagt, irgendwann, jetzt ist mein Teil. Und der Herr hat einfach gesegnet. Und wir reden immer wieder von dem Kaleb. Im Alter von 80, 85 hat er gesagt, jetzt mein Erbteil. Bewahre dein Herz, bewahre dein Herz. Und dann der Jonathan, ist er nicht in die Falle getappt. Der Jonathan, so sollte dann den Thron nachfolgen nach dem Saul. Und was sieht er? Er sieht einfach, dass die Salbung auf den David war. Und dann ist er ein ganz wichtiger Teil davon, das reinzuführen, dass der David zum König wurde. Hat sich einfach zurückgenommen, obwohl er so ein Recht drauf hätte. Aber er hat gesagt, David, ich sehe, Salbung ist auf dir, ich tue einfach alles, was ich habe, ich stelle das unter deine Führerschaft. So, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wenn du jetzt ein Recht hättest auf das Thron, auf den Thron, was hättest du gemacht? Ich glaube, viele von uns, vielleicht ich auch, in die Tappe gefallen. Und jetzt, was sollen wir tun? Die Frage ist ja, was sollen wir tun? Wir wollen ja Lösungen haben. So, in Matthäus 5 steht, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der nur zornig und jemanden ist, zornig auf jemanden, Entschuldigung, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Und das ist, wo Jesus einfach diese Latte nach oben schiebt und sagt, es geht nicht nur darum, dass du sagst, dass du nicht tötest, es geht einfach um viel mehr. Wir können jetzt uns gegenseitig töten, das ist ja nur das Letzte von einem ganzen Prozess. Und Jesus fängt dann im Herzen an und sagt, hier fängt es dann schon an. Wie sieht es in deinem Herzen aus jetzt? Und dann sagt er hier, wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm, erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Und was hier steht, ist im zusammengefasst ist, entferne die Mauer aus deinem Herzen, sonst droht dir eine Ablehnung der Opfergabe. Und erstens wird einfach gesprochen jetzt, wenn du jetzt gegen jemand etwas hast, wenn du jetzt im Herzen sozusagen denkst, da ich würde ihm einfach dann eins dann geben oder noch schlimmer, dann hast du mit deinem eigenen Herzen zu tun. Und dann steht hier, dann geh zu deinem Bruder und helfe ihm, die Mauer in seinem Herzen abzureißen, wo du Skandalon gewesen bist. Das heißt, arbeite an deinem Herzen und dann geh zu ihm und helf ihm, dass er auf seinem Herzen arbeitet, wenn du das bewusst bist. Und das heißt nicht immer wieder mal. Wir haben auch dann die ein oder andere Fälle in unserem Leben gehabt, wo wir dann das versucht haben, wo wir es gemacht haben, wo wir alles Mögliche getan haben und trotzdem eine Ablehnung hatten. Wir konnten nichts mehr machen. Wenn du heute hier sitzt und sagst, ich habe alles gemacht, was ich konnte, dann bist du nicht hier angesprochen. Aber wenn du nicht, wenn du viel mehr machen könntest, dann wirst du hier angesprochen. Derjenige, der die Beleidigung verursacht hat, wird nicht erwähnt. Interessant. Der die Beleidigung verursacht hat, es geht einfach nur, derjenige, der gefangen ist, ist derjenige, der beleidigt wurde. Der andere ist frei. Aber derjenige, der das aufgenommen hat, die Festung in seinem eigenen Herzen aufgebaut hat, er ist derjenige, der nicht frei ist und der frei sein müsste. Er hat es zugelassen, dass in seinem Herzen eine Mauer gebaut wurde. Und jetzt zum Schluss drei Dinge praktisch zu machen. Und es geht wieder um Vergebung. Vor zwei Wochen habe ich war natürlich die Lösung Vergebung. Wir kommen immer wieder zu diesem Punkt zurück. So, das erste ist dann Vergebung. So, Nummer eins, da haben wir es. Du kannst die Beleidigung, du sollst die Beleidigung nicht annehmen. In derselben Art und Weise, wie du jetzt vergeben worden bist, sollst du auch den anderen vergeben. Sage nicht, ich kann nicht vergeben. Sage vielmehr, wenn das trifft, ich will nicht vergeben. Nicht, ich kann nicht vergeben. Vielmehr, was dahinter steckt, ist, ich will nicht vergeben. Und dann arbeite an deinem Wille und dann wirst du dann freikommen. Jesus selber hat gesagt, sie wissen nicht, was sie tun. Und ab und zu, dann haben wir Menschen vergeben, wo wir gesagt haben, sie wissen nicht, was sie tun. Das anzusprechen, würde einfach ein ganzes Chaos verursachen. Sie wissen nicht, was sie tun, vergeben. Jesus hat es auch gemacht. Und das Zweite ist hier, vergib und übersehe so viele Beleidigungen und Vergehungen wie möglich. Und hier ist wirklich ein Schlüssel für uns. So Sprüche 19,11, da steht, Klugheit macht einen Menschen geduldig und es ist ihm eine Ehre, Vergehen zu übersehen. Und es kommen über unser Weg jeden Tag bestimmt Dinge, wo wir sagen müssen, ist es wichtig, dass ich das ansprechen muss oder ist es so, dass ich einfach das vergeben muss, einfach lassen. Ab und zu in unserer Beziehung, da sagen wir Dinge, die vielleicht nicht so schön sind. Ich kann auf jede Sache reagieren, René könnte auf jede Sache reagieren, aber wir kennen uns, wir wissen ja, welcher Stressmoment das war oder was weiß ich, und wir entscheiden das uns dafür, wir reagieren nicht drauf. Warum? Ja? Einfach abhaken. Aber nicht im Herzen beleidigt bleiben, sondern einfach abhaken. Du kannst das. Du kannst das. Die Frage ist ja, was sollen wir ansprechen und was nicht? Und ich würde sagen, so wenn es keine permanente Schaden gibt, so wir sind verheiratet, wir lieben uns, wir sind ineinander verliebt, wir sind nicht nur verheiratet, wir lieben uns. Okay, so ein Unterschied. Und wenn sie mir was sagt und ich denke, ich könnte reagieren, kein dauerhafter Schaden für unsere Beziehung, wenn ich meine Zunge halte und nichts sage oder so, eigentlich tut es unsere Beziehung ganz im Gegenteil gut, wenn ich das nicht mache. Oder wann soll ich das nicht ansprechen, wenn es keine Tendenz gibt? Ja, wenn sie immer wieder dasselbe macht und das immer wieder an dieselbe Stelle ein Problem ist und ich merke, hey, das wird zu einem Bereich in unserer Beziehung, darüber müssen wir reden, weil wir kommen nicht weiter, so dann sprechen wir das dann. Dann sagen wir, okay, darüber jetzt müssen wir reden. Und das macht das Leben einfacher. Und ich möchte euch bitten, wenn ich da vor einem Gottesdienst an dich einfach vorbeigelaufen bin ganz fokussiert und ich habe dich nicht begrüßt. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es jemand hier. Und seit dem Tag oder so, da wartest du, dass ich das zum zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal mache. Ich weiß es nicht. Ich möchte dich sagen, ja, ich weiß nicht. Das ist nicht in meinem Herzen. Wisst du, oder weißt du ja, wie das ist, ja, wenn man ja fünf Dinge hat und es gerade jetzt losgeht. Das kann ja jedem passieren. Wenn es dich getroffen hat, dann möchte ich an dieser Stelle mich einfach entschuldigen und sagen, es tut mir leid. Es war nicht gewollt. Und vielleicht gehen es sich mal andere Sachen. Ich weiß es nicht. Es geht nicht nur um Dinge, die vor dem Gottesdienst hier laufen. Aber wenn es ja keine Tendenz ist, ich habe es einmal in den letzten 10 Jahren gemacht, dass ich nicht begrüßt habe, dann bitteschön, ja, tut mir leid, aber das ist ja keine Tendenz, ja, wenn ich dich sonst dann jede Woche jetzt begrüße. Versteht ihr? So, das ist einfach, wie wir damit umgehen und sagen, okay, hey, wir setzen das frei. Warum müssen wir das alles denn ansprechen? Und dann das Letzte ist, dass wir, wenn es dann etwas gibt, wo wir vergeben müssen und dann weise zurechtweisen müssen, dann unter 4 Augen. Matthäus 18, 15 steht, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so gehe hin und weise ihn zurecht unter 4 Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Oder Galater 6, weise einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und vielleicht ist es gut, einfach zuerst an deinem eigenen Herzen zu arbeiten. Wenn du jetzt wirklich gekränkt bist und der Dampf steigt in dir, ja, und man kann sehen, es aus den Ohren kommt, den Nasen und so weiter, ja, steigt und du kommst einfach in mein Büro und sagst, boah, ja, dann war das der falsche Moment, mich zu konfrontieren. Okay? Aber wenn du auf deinem eigenen Herzen arbeitest, und ein bisschen jetzt Zeit ins Land gehen lässt und du sagst, in mir ist kein befestigte Stadt, ich bin nicht im Gefängnis in meinem Herzen und jetzt komme ich zu dir, dann bestimmt wird es ein besseres Gespräch geben. Und ich meine, das gilt für uns dann alle zusammen. Ja? Und ich möchte euch dann sagen, hier steht, weise zurecht unter 4 Augen. Das heißt, ich habe ein Problem mit dir, ich bin beleidigt, ich schicke dir eine E-Mail. Und in meiner 4 Wände überlege ich alles, womit ich dich einfach dann eins geben möchte und ich schicke das weg. Und ich habe dein Gesicht nicht vor Augen. Kein gutes Stil. Eigentlich eine Dummheit, wenn du das machst. Weil dann die andere Person kann das ja 10, 50, 100 Mal lesen und es geht einfach in sein Herz, wird einfach dort wachsen. Wie steht hier? Unter 4 Augen über die Dinge reden. Ich meine, das ist ein sehr schöner deutscher Spruch, das gibt es nicht auf Englisch, unter 4 Augen reden. Ja, so, das heißt auch, dass ich dann mit dir zusammensitze, ich kriege mit, was du sagst, ich höre den Ton in deiner Stimme, ich merke, welche Körpersprache du hast und so weiter. Das ist eine völlig andere Lösung. Ein ganz anderes Ergebnis wird dann da rauskommen, wenn wir das können. Und wenn das etwas ist, was wenn es Ehepaar trifft, ja, dann macht das zu viert. Wenn es meine Frau trifft, dann ist sie auch zusammen mit mir. Weil wenn ich das versuche, das ja zu übertragen, wenn ich nach Hause komme, dann sagt sie, und hast du das gesagt? Und hast du das gesagt? Und wie hat er reagiert? Und hast du sein Herz sehen können? Und hat er sich echt entschuldigt? Oder hat er das nur ein bisschen halb gemeint? Und wie war das? Und deswegen sage ich, es ist besser, wenn du daneben mir sitzt, oder? Kannst du das alles mitnehmen, ja? Okay. Entgifte dein Herz. Lass uns aufstehen. Wäre schön, wenn die Musiker nach vorne kommen. Stellt euch mal vor, wie die Gemeinde aussehen könnte. Wenn in keinem Herzen eine befestigte Stadt wäre, Wenn niemand hier in unserer Gemeinde im Gefängnis wäre, was für eine Gemeinde hätten wir? Welche Art von freien Menschen hätten wir hier unter uns? Und was für eine Lebensqualität hätten wir? Und dann hätten wir wirklich dann ein Leben im Überfluss, wie Jesus das eigentlich für uns dann gewollt hat. Das ist, worum es geht. Ich möchte für uns beten. Und ich möchte erstens für uns beten, die Jesus kennen. Und dann werde ich dann auch beten für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Und du bist hier und du sagst, eigentlich brauche ich die Lösung, wovon du geredet hast in den ersten 10 Minuten. Ich werde beten und du kannst Jesus auch in deinem Herzen dann aufnehmen und an ihm glauben heute. So, lasst uns zuerst beten. Herr, ich danke dir, dass wir heute dein Wort haben. Und Herr, dein Wort ist so herrlich und spricht unser Herzen an. Und Herr, unsere Herzen wissen wir, sie bestimmen, wie wir leben. So das Herz, das ist wirklich ja Mittelpunkt und bestimmend für das ganze Leben, was wir leben und wie wir es aufnehmen und wie frei wir sind. Und Herr, ich bete für unsere Herzen heute. Und ich möchte, wenn du jetzt eine Sache bewusst bist, dass du das jetzt heute wirklich da Gott abgibst. Ich habe jetzt ein ganz klares Bild gehabt von einer Lehrerin oder ein Lehrer, so mit Kreide in der Hand, der an der Tafel steht. Und ich glaube, dass es Leute gibt, vielleicht ist das aktuell, vielleicht trifft es uns dann junge Leute oder vielleicht ja ein Dozent an der Uni oder vielleicht ist das lange her, aber es gibt ein paar Leute hier, die wirklich eine Beleidigung im Herzen mittragen von dieser damaligen Zeit. Vielleicht hast du eine Prüfung nicht bestanden oder bist da rausgeflogen, weil jemand gemein gegen dich gehandelt hat. Und heute sagt der Heilige Geist zu dir, setze die andere Person frei. Und wenn du besonders Gebet brauchst, dann kannst du zu mir nach dem Gottesdienst kommen, weil ich möchte mit dir auch beten. Aber wir haben alle verschiedene Dinge. Bring sie einfach zu Gott in diesen Momenten und sag, Herr, ich möchte frei sein. Ich möchte einfach rauskommen aus meiner Stadt. Und Herr, ich bete über uns heute und ich bete, dass wir in der Lage sind, zu vergeben, wie du uns vergeben hast. Wir vergeben demjenigen das, was er gegen uns getan hat. Wir sprechen ihm frei heute in Jesu Namen. Wir sprechen frei die Menschen, die es gar nicht wissen, dass sie uns beleidigt oder verletzt haben. Wir sprechen sie einfach frei heute in deinem mächtigen Namen. Wir danken dir, dass du uns so viel vergeben hast und wir damit in der Lage versetzt sind, dass wir auch anderen vergeben können. Und ich möchte für diejenigen beten, die Jesus nicht kennen. Und in deinem Herzen kannst du Jesus annehmen. Das ist die Lösung für dein Leben. Das ist die Lösung, dass du hier frei wirst. Du kannst einfach in deinem Herzen nach mir beten. Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Sünde und meine Verfehlungen und alles, was ich falsch gemacht habe, auf dich genommen hast. Danke, dass du dafür gestorben bist. Danke, dass ich damit freigehen kann. Ich danke dir, dass du auferstanden bist. Ich nehme dich in mein Herz auf, als Herr und König in meinem Leben.